Unser Körper hat sich in den letzten 1000 Jahren von seinen internen Funktionen nicht großartig verändert, unser Lebensumstand aber schon. Wo wir damals noch mit kurzlebigem Stress konfrontiert wurden, der uns für kurze Zeit in Schrecken und Aufruhr versetzt hat, ist Stress heute oft anhaltend. Häufig sind wir nicht in der Lage, unsere Anspannung und die im Körper entstehenden Hormone direkt abzubauen. Genau das aber kann zu Krankheiten führen, denn viele Körperfunktionen schalten auf Sparflamme, wenn du im Stressmodus bist. Selbst das Einschlafen am Abend klappt dann nicht so gut und wer nicht regeneriert, der ist auch nicht fit am nächsten Tag. Und das ist ein bisschen so wie ständig nur Geld abzuheben vom Konto, ohne jemals einzuzahlen. Irgendwann ist das Gesundheitskonto einfach ausgeschöpft. Ich bin Annika Easterling und begrüße dich zu einer neuen Folge von All About Connection. Und heute geht es um Strategien, wie du es schaffst, einen besseren Umgang mit Stress zu finden, ihn vielleicht sogar zu vermeiden und ein paar gute Erholungsrituale für dich aufzubauen. Mein Partner für diese Folge ist Nature Love und die haben, wie ich finde, auch so einiges im Angebot, um meine körperlichen Funktionen bei Stress zu unterstützen. Nature Love stellt Vitamine, Mineralstoffe und andere Nährstoffe möglichst natürlich, pflanzlich und häufig auch komplett vegan in hoher Bioverfügbarkeit her. Meine beiden To-Go-To-Supplements in stressigen Phasen sind definitiv Magnesium und Vitamin B-Komplex, denn beide sind super für das physische und psychische Wohlbefinden. Außerdem tragen beide zu einem gesunden Nervensystem bei. Aber auch Ashwagandha möchte ich an dieser Stelle erwähnen, denn Ashwagandha hilft bei der Entspannung sowie dem geistigen und körperlichen Wohlbefinden. Einige von euch kennen Ashwagandha im Zusammenhang mit einer Moon Milk, also das ist eine ayurvedische Gewürzmilch, die uns hilft, besser einzuschlafen. Und da kommt eben auch Ashwagandha unter anderem mit hinein. Mit dem Code ANNIKA10, alles groß geschrieben, bekommst du 10% auf das ganze Sortiment von Nature Love. Die URL verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Für diese Folge bin ich nicht ganz alleine. An meiner Seite ist heute Susanne Fengler. Ich nenne sie einfach nur Sue und sie ist wohl die gut gelaunteste Person, die ich kenne. Ein wahrer Sonnenschein. Sie wohnt in Hamburg, mittlerweile nur einen Katzensprung entfernt von meinem Haus und arbeitet als selbstständige Bloggerin, Stressmanagement-Trainerin und Mentorin. Sie hat ihren Blog Sue Loves New York City schon 2011 gegründet und dort ermutigt sie Frauen beruflich und privat bei all dem Erwartungsdruck, ihren ganz eigenen Weg zu gehen. Deshalb hat sie auch letztes Jahr ein E-Book mit dem Titel Namaste Yourself, weg vom Erwartungsdruck im Life at 30 geschrieben. Und jeden Freitag veröffentlicht sie zudem eine Life at 30 Kolumne. Und die ist immer sehr ehrlich, direkt und mit viel Lebensfreude. Und genau das schätze ich an ihr. Ich freue mich heute sehr, jemanden so Freudiges für ein doch eher anstrengendes Thema in meinem Podcast zu haben. Und hier ist sie, die liebe Sue. Sue, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Hi.
Sag mal, wie kommt man denn dazu, Stressmanagement-Trainerin zu werden?
Ja, das ist sogar eigentlich noch ein viel schwierigeres Wort, weil wir sind ja in Deutschland und meine offizielle Bezeichnung ist Achtsamkeitstrainerin für Stressbewältigung. Ist dann noch ein bisschen holpriger auszusprechen.
Länger vor allem, ja.
Genau, also das kam daher, also ich bin eigentlich ganz oldschool Bloggerin und Online-Redakteurin und habe dann auf meinem Blog aber immer mehr auch Mindfulness-Themen geschrieben und habe mich auch immer persönlich sehr stark mit dem Thema Stressmanagement beschäftigt, weil ich sozusagen selbst so aus dem Hamsterrad rausgesprungen bin vor ein paar Jahren und habe mich selbstständig gemacht und habe mit Yoga angefangen, auch genau zu der Zeit. Und deswegen kam dann einfach so durch ein eigenes Interesse, dachte ich mir so, ich möchte da einfach noch viel mehr lernen und auch damals auch für meine Texte wollte ich einfach nicht nur so angelesenes Wissen irgendwie vermitteln, sondern da auch eine Ausbildung dazu machen. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, die zu machen in Hamburg und bin jetzt zertifizierte Stressmanagement-Trainerin seit 2019.
Und was stresst dich denn so richtig? Also bist du denn manchmal überhaupt gestresst oder kommt das gar nicht mehr vor?
Also ich bin definitiv ab und zu gestresst. Ich sag auch immer, Bei mir lernt man auch nicht in den Workshops irgendwie, wie man komplett zen und absolut stressfrei durchs Leben geht, weil ich finde, das ist einfach unrealistisch in unserer heutigen Zeit. Das Wichtige ist ja dann, wie wir mit dem Stress umgehen. Also ich bin definitiv auch mal gestresst, aber kann mit dem Stress viel besser umgehen als früher zum Beispiel.
Ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist. Ich habe das ja auch in der Intro schon erzählt, dass es ja auch vor allem um diesen Umgang mit Stress geht, weil der ist manchmal einfach auch unumweichlich. Gibt es denn eine Allgemeindefinition von Stress? Kann man das sagen oder muss man nicht eigentlich viel mehr von verschiedenen Stressoren sprechen, die auch eigentlich ganz individuell für Menschen sind?
Also die Stressoren, also diese Stressfaktoren, die sind auf jeden Fall sehr individuell. Und man sagt zum Beispiel, also das hat man früher häufiger gesagt, heute nimmt man das eigentlich nicht mehr so zur Hand, dass es ja den guten Stress sozusagen und den bösen Stress gibt. Das heißt, man hat zum Beispiel, wenn man jetzt am Hochzeitstag ist man ja auch gestresst, aber das ist ja so eine freudige Erwartung sozusagen. Und dann gibt's natürlich irgendwie Stress, wenn man jetzt dauernd bei der Arbeit viel zu viele Stunden vor dem Computer sitzt und da gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Das macht man jetzt heutzutage eigentlich nicht mehr so stark in der Unterscheidung, weil es im Prinzip alles sich viel mehr darauf münzt, wie man denn mit dem Stress umgeht. Also dieser Umgang mit Stress ist im Prinzip heutzutage auch in der Wissenschaft viel wichtiger geworden, als jetzt zu definieren, ist das jetzt gerade irgendwie der schlechte Stress oder der gute Stress, sondern Hauptsache, der hält nicht dauerhaft an und man weiß, wie man damit umgehen kann.
Ja, das finde ich super interessant. Ich kenne das auch noch, diese Thematik mit guter und schlechter Stress und habt es auch immer erst so verstanden, dass ja so eine gewisse Aufregung, zum Beispiel vor so einem Event, ne, das ist ja irgendwie auch ein positiver Stress, aber wie du sagst, eigentlich geht's mehr darum, wie gehe ich dann damit um und vor allem, wie baue ich diese Stresshormone, die entstehen, denn eigentlich auch wieder ab, weil dann kann es eigentlich für den Körper auch mal ein ganz gutes Training sein, aber ich muss eben auch wieder runterkommen von dieser hohen Kurve, ne, auf der ich mich ja befinde, wenn ich im vollen Stressmodus bin. Und dann ist es vielleicht manchmal auch gar nicht so schlimm, dass ich Stress empfinde. Also wir sagen im Yoga zum Beispiel, fürs Nervensystem ist es eigentlich gar nicht so schlimm, mal so ein bisschen Stress zu haben. Das kann der Körper auch ab, aber er darf halt nicht chronisch und lang anhaltend bleiben. Und da befinden sich leider ja die meisten Menschen.
Genau, das ist gerade der Punkt, dass man immer auch wieder zu den Ruhephasen zurückfindet und nicht in so einen Dauerstress chronisch verfällt. Und oft haben wir dann auch das Gefühl so, naja, aber ich bin ja gar nicht so gestresst. Ich habe mich jetzt ja mal kurz ausgeruht. Ich habe jetzt mal kurz ein paar Seiten von einem Buch gelesen oder mal die Lieblingsserie geschaut. Aber man ist dann teilweise auf so einem hohen Stresslevel unterwegs, dass die solche Mini-Pausen sozusagen dann manchmal gar nicht mehr ausreichen. Aber was du auch, das finde ich sehr interessant, was du gerade gesagt hast, genau, also diese kurzen Stressphasen sind teilweise ja auch super motivierend, bringen irgendwie Dynamik in den Alltag und auch in den Job. Und manchmal hat man dann auch quasi Höchstleistungen, weil man jetzt gerade so einfach alles im Prinzip aktiviert hat. Man ist so richtig da und kann richtig Leistung erbringen. Das ist super. Deswegen bin ich gar nicht immer im Stressvermeidungsmodus unterwegs sozusagen, sondern es geht darum, dass es eben nicht dieser Dauerzustand ist.
Weil, wie du gerade sagst, man findet das manchmal auch richtig toll, dass man so präsent und wach ist, weil das ist letztendlich das, was Stress mit uns macht. Er schafft ja so eine innere Bereitschaft, dass wir jetzt voll, also wirklich so alle, der ganze Fokus ist, alle Klappen sind auf, so, oh mein Gott, was kann passieren? Ich bin so wirklich so gerade super präsent, wach und fokussiert. Und das sorgt bei manchen Leuten ja dann auch direkt zu so einer Stresssucht, weil sie dieses Gefühl so lieben, diesen Hormoncocktail, den man hat von Adrenalin und Cortisol. Und ich finde, gerade auch in unserer Gesellschaft ist Stress ja fast schon positiv bewertet, weil du kennst das ja bestimmt auch, dass Leute dann sagen, oh, ich bin total gestresst und sich so ein bisschen so wie so ein Orden, den sie sich an die Brust klemmen, so, oh, ich habe super viel zu tun, ich bin mega wichtig gerade, weil ich so viel Stress habe. Kennst du das auch, diese Stresssucht? Kannst du beobachten, wie Leute das eigentlich cool finden und siehst du da eine Gefahr drin?
Ja, da habe ich auch tatsächlich schon häufig mal eine Life at 30-Kolumne drüber geschrieben oder ich habe das auch in meinem Mentoring ganz oft mit meinen Mentees, dass man so in der Gesellschaft anerzogen bekommen hat, nur wer beschäftigt ist und wer dauernd gestresst ist, der ist wirklich erfolgreich. Und da sehe ich auch eine große Gefahr dahinter, denn es heißt nicht unbedingt immer, dass der am längsten im Büro sitzt bis abends um 10 auch die beste Arbeit verrichtet hat. Aber so vom Außen wird einem das so signalisiert nach dem Motto, okay, du musst aber eigentlich immer busy sein. Und wenn du busy bist, dann bist du auch erfolgreich. Und da bin ich auch immer stark daran, Leute zum Umdenken zu animieren, weil das eigentlich gar nicht so richtig ist. Das haben wir so anerzogen bekommen, aber das ist gar nicht so wahr, wie man immer denkt.
Hast du denn ein Stresswarnsystem für dich entwickelt, wo du merkst, oh, jetzt tappe ich da gerade in so eine Falle, es wird zu viel? Hast du da, oder kann man sagen, das ist eigentlich jetzt aus dem Yogischen heraus, würde ich wahrscheinlich sagen, ich bin in so guten Kontakt mit mir selbst, dass ich das früh genug wahrnehme. Hast du da irgendwelche Tipps oder hast du ein System für dich?
Tatsächlich ist mir das aufgefallen in den letzten Jahren, dass je achtsamer und bewusster ich in meinem Alltag wurde, dass mir das auch viel schneller auffällt. Also früher, als ich dann noch im Hamsterrad rumgestrampelt bin, da war es wirklich so, dass ich gar nicht gemerkt habe. Ich habe dann halt gedacht, so, ja, ich habe jetzt viel zu tun und ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, bis ich dann irgendwie so halb umgefallen bin vor lauter Stress. Und jetzt merke ich das auch teilweise schon körperlich irgendwie, dass man irgendwie mal mehr verspannt ist oder so. Dann mache ich tatsächlich Yoga mit dir. Also digital mit Deep Connection. Dann schalte ich mal kurz Annika an und lege mal eine Yoga-Pause ein. Und bin deswegen auch super dankbar, dass ich den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bin vor 6 Jahren, weil ich dadurch viel flexibler bin und mir dann auch super einfach diese Pausen in den Alltag mit einbauen kann und sagen kann, hey, aber gerade ist es alles ein bisschen viel. Ich gehe jetzt einfach auch mal irgendwie am Weiher eine Runde in Eimsbüttel spazieren und mache eine Yogastunde zwischendurch und merke dann immer sehr schnell auch tatsächlich auch körperlich, wie der Stress einem zusetzt und kann dann schnell die Reißleine ziehen sozusagen.
Und kannst du sagen, dass die, weil du sagst ja schon, dass du es auf physischer Ebene so für dich als erstes merkst, kannst du sagen, dass eine Yoga-Praxis einen darin unterstützt, das schneller kennenzulernen, weil die Verbindung und das Bewusstsein für den Körper sich mehr und mehr aufbaut durch die Praxis oder kommt das woanders her?
Auf jeden Fall. Also das war wirklich so, dass als ich versucht habe, meinen Stress zu minimieren, dass ich da auch mit Yoga angefangen habe und damals noch so als Ex-Basketballerin mit der Basketballhose auf der Yogamatte saß und dachte mir so, oh Gott, warum sagen die hier alle om und das ist mir alles ganz unangenehm, was soll das hier alles? Und das dann aber lieben gelernt habe, eben weil ich gemerkt habe, dass ich in der Yoga-Praxis dann so total bei mir bin und nicht dieses Gedankenkarussell die ganze Zeit irgendwie ist. Das ist ja oft ein Thema, auch gerade beim Stress und beim Stressmanagement, dass die Gedanken immer so viel kreisen und scheinbar gar nicht aufhören wollen. Und beim Yoga, da kann ich das so herrlich, dass dann der Kopf abschaltet, weil ich gerade damit beschäftigt bin, den Arm noch mehr durchzustrecken und nicht irgendwie ja die Schultern hängen zu lassen, wo sie eigentlich gar nicht sein sollen. Und da bin ich so dann mit mir selbst da beschäftigt, dass ich da gar nicht in dieses Gedankenkarussell verfallen kann.
Ja, das sagen ganz viele, diesen schönen Break, den es da mal gibt in diesem ganzen Gedankenfluss, der nicht aufhört. Den haben wir ja alle, diesen Kommentator, der die ganze Zeit mit uns spricht und alles nochmal so im Hintergrund kommentiert, was gerade abläuft. Genau. Ich mag dieses Bild, dass wir bei zu viel Stress und gedanklicher Unruhe wortwörtlich abheben und den Boden unter den Füßen verlieren. Das heißt, uns fehlt eigentlich die Erdung und das Bewusstsein für den Moment, weil wir sind eigentlich ja, wie du sagst, gerade so in dieser geistigen Unruhe, das ist nur noch im Kopf und wir sind nicht mehr im Körper. Und deswegen war es für mich immer so, ja, meine Praxis, die erdet mich wieder, die holt mich wieder ab. Aber du hast gerade auch schon gesagt, so ein Spaziergang in der Natur, das ist ja eigentlich auch was uns erdet. Hast du da noch mehr Strategien, die du benutzt?
Ja, tatsächlich. Manchmal ist es ja gar nicht so möglich, dass man jetzt gerade in einer super stressigen Jobphase, wenn man zum Beispiel gerade abends die Deadline hat, dann sagt, okay, jetzt schaffe ich es aber gerade noch irgendwie für eine Stunde rauszugehen oder so. Und da gibt's dann auch einfach so kleine Dinge, die man machen kann. Und das ja Witzige beim Achtsamkeitstraining, beim Stressmanagement ist, dass es eigentlich immer so ganz einfach klingt und teilweise so viel zu einfach, wenn man dann irgendwie sagt, so ja, also zum Beispiel ein Trick von mir ist, wenn bei der Arbeit gerade alles sehr viel ist, dass man einfach mit dem Stuhl ein bisschen zurückgeht und dann aus dem Fenster blickt und sich da was Schönes sucht, wo man irgendwie den Blick drauf fokussiert. Dass man quasi den Blick nicht mehr auf den Laptop oder auf den Desktop hat und einfach rausschaut. Und ich habe das Glück, ich sehe dann entweder auch mal eine Wolke oder den Himmel oder auch mal einen Baum. Und dass man das einfach so ganz bewusst wahrnimmt und da so richtig sich drauf fokussiert. Wie sieht zum Beispiel gerade der Baum aus? Sind die Blätter jetzt gerade irgendwie anders, weil der Herbst kommt? Und dann sich so richtig einmal rausholt. Und das können einfach so kurze Momente sein von 5 bis 10 Minuten maximal. Und Das hilft einem aber dann schon, vielleicht auch verbunden mit einmal richtig tief durchzuatmen. Ich weiß, da bist du ja auch immer, ich habe dein Buch ja auch gelesen und der Atem ist ja wahnsinnig wichtig und gerade auch im Stressmanagement. Und da, ja, dass man einfach so sich kleine 5-Minuten-Pausen einfach gönnt, die einen dann aber wieder mit Energie aufladen und ja, den Stress rausnehmen.
Ja, so, ich finde das Beispiel ganz toll, was du genannt hast. Es sind wirklich diese simplen Sachen, die einen wieder zurückholen, eigentlich so in dem Moment. Und dieses ist ja schon so eine kleine Mini-Pause, einfach mal rauszukommen aus diesem schnellen Zyklus der Gedanken, ne? Die einfach wie ja so eine Autobahnspur eigentlich sind. Das sagt es immer so, Gedanken sind eine Hauptautobahnspur von uns weg aus der Mitte. Und wenn ich den Atem nehme, dann ist das wie so eine Landstraße, die ich nehme, die mich aber zurück zu mir selbst führt. Die ist wesentlich langsamer, die braucht ein bisschen mehr Geduld und Aufmerksamkeit als ein Gedanke, der bringt mich total schnell weg und raus aus der Tür bin ich. Und dann das, was du gesagt hast, so einmal kurz rausgucken, finde ich toll. Manche stellen sich ja zum Beispiel auch so einen Wecker auf. So jede halbe Stunde kommt dann so ein schöner Gong, dass man auch nochmal so kurz wieder rauskommt aus dem, wo man sich so gerade drin befindet und nochmal tief durchatmet. Das ist schön gesagt, der Atem schafft eine Präsenz. Und gerade Stress oder emotionaler Druck führt dazu, dass wir aufhören zu atmen. Das ist uns häufig gar nicht bewusst, aber es gibt diese Momente, wenn wir unsicher sind oder super fokussiert sind, dass wir einfach den Atem anhalten. Und du hast gerade schon gesagt, dass du Atmung ja auch wirklich gerne benutzt. Was hast du noch so eine Lieblingsatmung oder Atemübung für uns, die super ist im aktuellen Notfall, also im akuten Notfall?
Also ich mag einfach für quasi Atemanfänger, weil das ist ja, wir kennen ja auch durch das Yoga, das wir irgendwie jahrelang schon machen, sind wir da schon so relativ weit irgendwie in den Atemtechniken und haben das schon mal alles ein bisschen ausprobiert. Aber gerade Menschen, die zu mir ins Stressmanagement-Training kommen, die haben vielleicht dann noch nie drauf geachtet auf ihren Atem. Und dann ist es wahnsinnig schwer, dann gleich irgendwie so mit sehr komplexen Atemtechniken zu kommen und die teilweise atmen die dann auch gar nicht so tief ein und aus, wie man es jetzt erwarten würde. Deswegen mag ich Atem zählen zum Beispiel sehr gerne. Also einfach, dass man immer den Ausatem zählt, weil das einen dann so auf den Atem fokussiert, aber das jetzt noch nicht so überfordernd ist, wie jetzt irgendwie zu sagen, man soll so und so lange Sekunden vielleicht ein- oder ausatmen, wo der ein oder andere dann vielleicht schon so sagt, so okay, aber da ist gar keine Luft mehr, die ich irgendwie gerade noch habe.
Ja, das wird dann so schnell anstrengend. Aber auch hier ist wieder so, sind so kleine Sachen, die man eigentlich für sich integrieren kann. Ich finde auch, in diesen Rhythmus zu kommen mit seinem eigenen Herzen, das ist zum Beispiel auf 5 einzuatmen, auf 5 auszuatmen. Das ist einfach so was Schönes. Wie du sagst, dieses Zählen ist auch sehr beruhigend. Ich mache das zum Beispiel manchmal auch, wenn ich nachts wach werde, das kennen wahrscheinlich auch die meisten, dass man nachts wach wird und das Erste, was einem entgegenkommt, sind die stressvollen Gedanken, die man versucht hat, genau in der Nacht nicht zu haben, weil man schlafen möchte. Und so, boom, erinnert einen das Gehirn. Warnung, Warnung, Warnung. Da waren diese schlimmen Gedanken. Hier sind sie präsent. Und zu einer Zeit, wo du sie wirklich nicht brauchst, weil dann fängst du an, ja, wie so drauf rumzukauen und denkst, jetzt muss ich dafür eine Lösung finden, was natürlich nicht passieren wird in der Nacht. Und apropos, was ich auch gelernt habe, dass wir in der Nacht keine Glückshormone herstellen. Das heißt, wir sehen eh alles düster und negativ. Es lohnt sich also wirklich nicht zu versuchen, irgendwas nachts wieder zu lösen an den Problemen, die auftauchen. Aber was mir wirklich hilft, ist eben diese Atmung und den Atem zu zählen.
Ja, gerade auch beim Einschlafen hat man das ja auch häufig, dass die Gedanken alle kommen und die To-Dos für den nächsten Tag. Und da mache ich das auch sehr gerne und auch gerne verbunden mit zum Beispiel so einer schweren Übung. Also dass man sich vorstellt, dass die Arme und die Beine und den Körper quasi einmal durchgehen, Bodycheck und da zu sagen, dass alles einmal schwer wird. Und das tut mir auch so gerade beim Einschlafen mal wahnsinnig gut, weil das irgendwie einen so ein bisschen runterbringt vom Tag.
Das kenne ich auch aus dem autogenen Training noch. Das mache ich auch total gerne. Es gibt auch, im Yoga gibt es so so Säcke, die man auf sich drauflegt, Gewichtssäcke. Und die sind zum Teil richtig, richtig schwer. Und es gibt ja auch so Einschlafdecken, glaube ich, ne, die man so über sich rüberlegt. Ich habe noch nie so eine gehabt. Hast du mal so eine gehabt?
Nee, hatte ich noch nicht, nee.
Aber du kennst die, ne?
Ja, ich kenne die auch, ja.
Ich finde die spannend, ich würde die gerne mal ausprobieren. Da hast du so, weiß nicht, 10 Kilo, was ist denn das? Ich kann gar nicht mehr sagen, ich wahrscheinlich sage ich was Falsches, aber es ist eine sehr schwere Decke, die man über sich rüberlegt und die wirkt beruhigend auf das Nervensystem. Das finde ich auch so spannend, dass wirklich diese Schwere und sich der Schwerkraft hinzugeben, das Nervensystem so genial beruhigt. Das ist ja auch eigentlich wie so eine Mini-Pause, die man sich geben kann. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was sind so Strategien, die man zwischendurch mal machen kann, und ich glaube, das ist definitiv eine, den Atem beruhigen, gerade wie du sagst, die Ausatmung und mit Schwere zu arbeiten.
Ja, da gibt es ja auch diese kleinen Yoga-Kissen, die man sich so auf die, diese Augenkissen, die man sich auf die Augen legt.
Ah,
das finde ich
genau.
Auch super gut.
Weil da hast du
das
total
einfach
recht.
So, das kann man ja einfach mal zu Hause haben und das kann man sogar auch mal irgendwo in der Tasche dabei haben. Und das finde ich tut auch einfach gut, weil wir oft auch gar nicht so merken, wie sehr wir die Augen anstrengen, gerade durch die ganze Arbeit so mit den Displays, und dann da einfach irgendwie so mal so die Augen zu entspannen, tut auch wahnsinnig gut, finde ich.
Total, das finde ich auch. Das vergesse ich, mache ich eigentlich auch viel zu wenig. Also müsste ich auch mal wieder rauskramen. Ich habe auch so ein Augenkissen auf jeden Fall. Unser Körper ist nämlich tatsächlich in der Lage, der hat so, ja, wahre Selbstheilungskräfte. Also da können ganz viele Heilungsprozesse im Körper angeregt werden, aber die unterdrücken wir eben häufig, weil wir unsere Bedürfnisse, so ganz simple Bedürfnisse wie Schlaf, bewusste Bewegung, frische Nahrung unterdrücken. Und wir haben das ja vorhin schon gesagt, wir schmeißen uns immer noch so einen Orden an die Brust und sagen, ich habe richtig viel Stress, mir geht's richtig gut. Und ich habe richtig viel Stress, genau, ich arbeite richtig viel. Oder aber auch, wenn man krank ist, dann auch nicht krank sein zu wollen, sondern zu sagen, nee, ich ziehe das durch, ich mache das. Das ist, wie ich finde, etwas, was wir alle irgendwie noch mehr lernen dürfen. Uns wirklich so eine Pause zu nehmen, zuzuhören und den Körper mal machen zu lassen, weil der kann ganz viel alleine. Wir müssen jetzt auch nicht irgendeine Pille schlucken oder so viel kaufen eigentlich. Ne? Ja, wir könnten jetzt so eine Decke kaufen, aber wir können uns auch nur schwer denken eigentlich. Ne? Es ist so simpel, aber wir müssen es mal machen, oder?
Ja, was ich besonders spannend da noch wegen des gesundheitlichen Aspekts finde, ist, dass man wissenschaftlich auch jetzt gemerkt hat, dass je nachdem, wie man den Stress bewertet, dass es dann, geht es einem körperlich besser oder schlechter. Das heißt, wenn ich jetzt gerade gestresst bin, da gab es auch so einen wahnsinnig spannenden Tech-Talk dazu, wenn ich jetzt gerade gestresst bin und dann die ganze Zeit sage so, oh mein Gott, das ist jetzt so schlimm, dass ich jetzt gestresst bin und ich werde jetzt bestimmt irgendwie krank, weil ich die ganze Zeit irgendwie so unter Druck stehe und sich da im Prinzip selbst so viele negative Dinge dazu sagt, oder eine andere Person würde sagen so, hey, ich bin jetzt gerade gestresst, weil ich habe morgen eine wichtige Präsentation, aber ich werde das voll powern und es gibt mir jetzt richtig viel Energie. Diese eigene innere Bewertung, die macht so viel mit einem, dass sich das wirklich körperlich auch messen lässt diese Auswirkungen, je nachdem, wie man den Stress bewertet, in den man gerade steckt, dass dann wirklich einige quasi dann Entzündungsprozesse oder mehr angeregt werden, weil man sich selbst quasi so einredet, dass das gerade so schlecht für einen ist. Und das finde ich irgendwie wahnsinnig spannend, was für eine Power wir da auch haben mit unseren Gedanken und mit unserer Bewertung.
Ja, super guter Punkt. Und da sind wir eigentlich schon wieder bei guten und schlechten Stress dann doch gelandet. Ich glaube, wenn wir vieles einfach mehr als eine positive Herausforderung nehmen, die uns eine Chance gibt zu wachsen und vielleicht aufs nächste Level selber zu kommen, dann würde das viele interne Prozesse minimieren, die entstehen durch Stress. Ich habe die Definition für mich verinnerlicht, dass Stress häufig in Zusammenhang mit Zeit steht. Entweder habe ich das Gefühl, ich habe nicht genug oder ich renne der Zeit hinterher. Hast du persönlich Tipps im Umgang mit Zeit?
Ja, tatsächlich arbeite ich ja seit jetzt 6 Jahren schon im Homeoffice und gerade beim Working from Home, da ist Zeitmanagement und vor allem so Struktur in den Tag zu bringen wahnsinnig wichtig. Und ich mag da zum Beispiel sehr gerne das Batching zum Beispiel, also dass man Sachen zusammen erledigt, die zusammengehören. Also zum Beispiel, dass ich jetzt die jede E-Mail, die reinkommt, irgendwie sofort beantworte, sondern sage, um 11 und um 17 Uhr, da beantworte ich meine Mails. Oder dass man sagt, hier, ich muss ein paar Sachen außerhalb des Hauses erledigen, ich muss zur Post, muss Sachen wegbringen, dass man alles, was irgendwie zusammengehört, zusammen batcht sozusagen, also zusammenwürfelt und das dann zu der Zeit erledigt. Und das finde ich wahnsinnig hilfreich, sich nicht so zu verzetteln und nicht in so einen Zeitstress zu kommen, weil, wenn man sonst, gerade bei den Mails finde ich, das ist ein gutes Beispiel, dass man sonst ja immer das Gefühl hat, man ist nur noch am Mails beantworten. Und wenn man das dann so bündelt, dann kann das auf jeden Fall schon sehr helfen.
Ja, den Ausdruck kannte ich noch gar nicht. Finde ich ja super. Genau, mit den Mails, das habe ich auch schon gemacht. Aber klar, da gibt es wahrscheinlich noch Luft nach oben, das zu verbessern und das noch auf andere Bereiche zu übertragen. Sag mal, dein Fokus, der liegt ja unter anderem besonders auf der Zielgruppe Frauen um die 30. Was ist es, was hier besonders Stress auslösen kann und wie gehst du damit um?
Ja, also gerade um die 30, da lernen wir wahrscheinlich zuerst, du wirst wahrscheinlich dann sagen, auch das hört wahrscheinlich später leider nicht so richtig auf, aber da lernt man zuerst diesen ganzen Erwartungsdruck, finde ich, so richtig kennen, weil in den 20ern, da ist man noch so ein bisschen, ja, so gerade von außen, so vom Umfeld hat man so ein bisschen noch eine Schonfrist, man darf sich noch so ein bisschen finden, aber mit 30 muss man dann irgendwie dann auch wissen, was man so im Leben will. Und da prasselt dann dieser ganze Erwartungsdruck auf einen ein. Und das kann ziemlich schwierig sein, da so wirklich sein eigenes Ding zu machen und nicht nur irgendwie zu versuchen, den Rollen und den Erwartungen gerecht zu werden. Und das ist ja so ein sehr großes Thema so im Life at 30.
Ja, da kommen, ich lese ja auch immer deine Texte und dann merke ich ja auch so, oh, dann kommen immer so viel so Fragen ums Privatleben, so, ne, wann wird geheiratet, wann kommt das Kind, wann kommt die Promotion? Also jeder hat so das Gefühl, er müsste bei dir noch so mitreden, ne? Ich finde, das hört dann irgendwie auf ab 40.
Das ist die gute Nachricht. Okay, das ist good to know.
aber es ist ja auch viel so, ja, noch so Zwischenmenschliches, ne? Vielleicht auch so, wo zieht ihr hin, wann zieht ihr zusammen, all solche Fragen, oder?
Ja, auch diese ganzen Fragen rund um Beziehung, Partnerschaft, irgendwie, wann heiratet ihr und wann kommt das Kind und wann kommt das, wenn das erste Kind da ist, wann kommt das zweite Kind? Und also irgendwie, scheinbar hat jeder so, wenn man so die 30er-Grenze erreicht hat, hat jeder irgendwie das Gefühl, er muss noch ein bisschen mitreden. Und das kann einen dann auch schon mal stressen. Und deswegen,
Wie setzt man da Grenzen, dass das einen nicht so... Klar, das berührt einen ja. Es sind ja meistens auch Leute, die einem total nahe stehen wahrscheinlich, ne? Und das triggert wahrscheinlich auch total. Wie setzt man da Grenzen, dass es nicht so ein mehr an einen rankommt?
Ja, also in meinem E-Book habe ich auch geschrieben, dass man ruhig auch mal so eine schmissige Antwort quasi sich mal vorüberlegen kann. Also das ist nicht so wie Karteikarten beim ersten Date, also so ist schon ein bisschen lockerer. Aber dass man im Prinzip schon sagen kann so, hey, mich nervt diese Kinderfrage so sehr. Ich antworte einfach damit in frag mich in 5 Jahren nochmal. Einfach so, dass man sagt so, hey, ich habe jetzt nicht Lust, das mit allen auf irgendeiner, keine Ahnung, Familienfeier irgendwie so richtig auszudiskutieren, sondern ich habe hier so eine Antwort, die kann ich dann mal so entgegnen und dann mache ich mir so ein bisschen das Leben einfacher, weil ich muss ja jetzt auch nicht jedem immer Rede und Antwort stehen. Und witzigerweise sind ja gerade die Menschen, die irgendwie da mitreden möchten, meistens die, die nicht ganz, ganz nah an einem dran sind, weil die wissen ja eh, was irgendwie gerade Phase ist. Und deswegen kann man da ruhig mal sich so ein bisschen das Leben ein bisschen einfacher machen mit so einer Antwort, die man schon so ein bisschen in der Hinterhand hat. Und außerdem ist es natürlich auch so, dass man gerade so um die 30, finde ich, dann auch lernen sollte, dass man es nicht allen recht machen muss. Und das ist ein schwieriger Prozess, aber auch so ein wichtiger Prozess. Und dass es auch einfach mal egal ist, was alle von einem denken, sondern es ist mir im Prinzip wichtiger, was meine ganz engen Vertrauten von mir denken, aber was jetzt irgendwie die Arbeitskollegin von mir hält, dann ja, muss man da auch einfach mal vielleicht drüber wegsehen.
Das ist richtig und ich finde auch dieses sich selbst annehmen und bei sich selbst sein und mit sich selbst glücklich sein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich mit mir selbst okay bin, dann habe ich so eine positive Energie, die ich eigentlich immer wieder aufbaue und bin dadurch auch ja, wie so ein geheimes Schutzschild, was ich habe. Ne? Also je mehr ich, und du bist ja so für mich Mrs. Sonnenschein, deswegen darfst du eigentlich gar nicht gestresst sein. Oder beziehungsweise erholst dich wahrscheinlich wahnsinnig schnell. Aber ich glaube, dass dieses optimistische, positive ein ganz großes Schutzschild ist. Und wie du es gerade angesprochen hast, ich muss es nicht allen recht machen. Also dieses wahrhaftig bleiben ist auch was, wo ich mir eigentlich unnötigen Stress wegnehme, weil ich nicht versuche, eine andere Erwartungshaltung auszufüllen, sondern das ist ja eigentlich total entstressend, wenn ich wirklich nur die eigene Version von mir selbst sein darf, die ich sein möchte.
Ja, tatsächlich. Ich hatte da mal so eine Fahrradhelm-Erkenntnis, über die ich auch in meinem Buch geschrieben habe.
Erzähl.
Wo ich irgendwie so einen Fahrradhelm aufgezogen habe, der übrigens sehr cool aussieht, meiner Meinung nach. Und mich dann so auf mein mintgrünes Fahrrad geschmissen habe und dann so gedacht habe, so hey, wie cool, dass ich jetzt einfach diesen Helm aufsetze und mir ist einfach so egal, was die anderen jetzt irgendwie denken, weil ich habe jetzt irgendwie nicht gerade irgendwie so ein Kind, dem ich Vorbild sein muss, irgendwie das vorne noch so im Lastenrad sitzt, sondern ich mache das ja einfach so für mich selbst. Und so in meinem früheren Hamsterradleben war das so, dass dann schon ich da auch mit Menschen beruflich umgeben war, wo dann schon die Blicke waren bei solchen Dingen oder wenn man dann mal im Winter irgendwie warme Akkuboots oder so angehabt hat, die dann uns stylisch waren, dass dann irgendwie man das Getuschel schon gemerkt hat oder gehört und das ist mir jetzt einfach so herrlich egal und ich ziehe da mein Fahrradhelm auf und schmeiß mich auf mein Fahrrad und und umgebe mich mit Menschen, die eben das nicht machen, also aktiv mich auch mit Menschen umgeben, die mir gut tun und mir gut gesinnt sind. Das ist auch ein wichtiges Learning bei mir in meinem Life at 30.
Oh, sehr schön. Ja, so eine Community um einen herum, die einen wirklich unterstützt. Schön gesagt, ich glaube, das ist so ein sozialer Druck, den viele sich machen. Auch auf den sozialen Medien sieht man das, denke ich immer so. Wie verletzlich man ja auch eigentlich ist für das Urteil von da draußen. Ne? Wenn man, je mehr man sich öffnet, je mehr man sich zeigt, mancher ist vielleicht auch ein bisschen sensibler dafür. Vielleicht ist es aber auch, wie du sagst, jetzt im beruflichen Kontext, dass nicht jeder natürlich ganz seiner Meinung ist oder alles toll findet, was man selber so macht und anzieht. Und da einfach diese klaren Grenzen zu setzen für sich selbst und mit sich selbst so im Reinen zu sein und sich selbst so anzunehmen, ist eine ganz tolle Stressstrategie, die wir, glaube ich, gar nicht so auf dem Zettel haben als Anti-Stress-Strategie. Finde ich sehr gut.
Ja, man denkt ja oft bei Anti-Stress-Strategien so natürlich an Yoga, an Spaziergänge, an die Sachen, die wir so für Self-Care machen, aber oft ist es auch die Arbeit an sich selbst und ja, die darf man da nicht vernachlässigen, glaube ich.
Sehr, sehr wichtig. Was ich festgestellt habe, ist, dass viele Leute also sich bis zur Erschöpfung halt abarbeiten, ihren Job machen mit den Kindern und dann aber so in Urlaub fahren und dann natürlich erstmal krank zusammenbrechen und dann sich vielleicht so ein bisschen regenerieren und dann wieder zurück und genauso weitermachen wie vor dem Urlaub. Und das ist letztendlich so, also bis zur totalen Erschöpfung sollte man halt immer nicht gehen. Und das ist ja das, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Eigentlich so, wenn man sich das so vorstellt, wie so ein Berg- und Talfahrt, ne? Dass man die Berge nicht so hoch lässt und die Täler nicht so tief, sondern dass es eigentlich eher so ein Auf und Ab sein darf, dass man wirklich mehr darauf achtet, nach jeder stressigen Phase immer direkt auch irgendwas zum Erholen findet oder lass es eine Selbstreflexion sein, lass es eine Meditation sein, aber irgendwas, was einen wieder mit sich selbst verbindet, wo man wieder mehr in Einklang mit sich selbst kommt. Das finde ich eigentlich ganz schön, der Gedanke.
Ja, und ich finde auch, je mehr man sich dann damit beschäftigt und mit sich selbst beschäftigt, desto einfacher und klarer wird das. Am Anfang klingt das vielleicht ein bisschen abstrakt, so Gott, und ja, und dann, wie mache ich jetzt eine Meditation oder wie baue ich das in meinen Alltag ein? Aber bei mir ist es zum Beispiel jetzt so, dass so nach ein paar Jahren wirklich das so ist, dass wenn ich jetzt einen stressigen Tag hatte, zum Beispiel mit einem Jobshooting und einer Produktion und da war wahnsinnig viel los, dass ich das am nächsten Tag, das fordert mein Körper und auch mein Geist irgendwie sehr von mir ein. Also es ist dann wirklich so, dass ich dann sofort merke, oh, das war jetzt aber gestern ein bisschen viel und jetzt lasse ich es heute langsamer angehen und trinke vielleicht morgens erstmal einen Tee, lese ein bisschen ein Buch, bevor ich so richtig durchstarte in den Tag. Und man merkt das dann, glaube ich, sehr schnell, sobald man sich mehr damit beschäftigt.
Ja, du feierst das auch immer so schön in deinen Insta-Stories, das sehe ich immer. Das finde ich auch eine sehr gute Ermunterung für alle anderen, mal zu sagen, hey, heute lasse ich mal alle Zähne gerade sein oder wie sagt man, auf jeden
alle
Fall
fünfe.
Bist du alle fünfe gerade sein. Danke. Auf jeden Fall so, Sue zieht sich zurück auf die Couch oder macht irgendwie ihr eigenes Self-Care-Programm. Das finde ich immer sehr schöne Inspiration. Und dann hält man auch noch mal kurz inne und fragt sich so, ja, wie ist denn mein Arbeits- und Erholungspensum eigentlich gerade, weil ich glaube, die meisten, oder ich bin zumindest da immer gerne so, oh, ich ziehe dann manchmal meine Grenze nicht direkt und arbeite dann ein bisschen mehr, weil es mir auch einfach Spaß macht, aber merke dann eben auch, ui, das Konto ist halt mal wieder fast leer, also da muss ich jetzt mal wieder irgendwie was für mich tun. Ich gehe ja zum Beispiel total gerne zur Massage. Das ist was ich mir dann immer so gönne. Ich habe auch einen Mann, der sehr gute Fußmassagen gibt, muss ich jetzt mal dazu sagen. Das ist das große Glück. Und sehr freiwillig. Ja, doch. Ich hoffe, er hört den Podcast. Genau, da bin ich auch sehr dankbar für. Aber ich leiste mir tatsächlich auch regelmäßig so eine Massage, weil ich das hilft mir eben auch, wirklich nochmal so alles loszulassen, mich fast schon so fallen zu lassen und abzugeben von all dem Druck, den man manchmal gar nicht so merkt, den man so in sich trägt.
Ich liebe das auch, vor allem Thai-Massage mag ich total gerne, weil ich trotz regelmäßiger Yoga-Einheit, glaube ich, der unflexibelste Mensch der Welt bin. Und da ja dann immer noch so ein Stretching-Faktor mit drin ist und das total. Dann mir auch immer sehr gut tut.
Da habe ich einen guten Tipp von dir für dich, den erzähle ich dir nachher mal. Ich war nämlich auch letzte Woche hier in Hamburg, also da habe ich was Neues entdeckt. Zu guter Letzt, eine Sache noch, die ich noch mitgeben möchte, was mir total geholfen hat im Umgang mit Stress, ist diese Annahme, vielleicht kennst du das auch, dass das Leben sich einfach immer verändert. Und das ist das, was wir wirklich mal lernen müssen, dass es einfach so ist. Darauf können wir uns verlassen. Es kommt einfach immer irgendwie anders. Es verändert sich einfach immer wieder. Und wir haben in uns drin so ein tiefes Bedürfnis nach Stabilität und Sicherheit. Aber wir dürfen das nicht im Außen suchen, dass wir daran festhalten, wie die Situation gerade ist, ob im Job, mit dem Partner, in der Familie oder generell im Außen. Wir haben ja auch in der Welt gerade wahnsinnig viel, was passiert und Unruhe auslöst. Sondern wir müssen diese Stabilität wirklich in uns selbst finden. Nur dadurch werden wir robuster, stärker und eben auch resilient.
Das hast du so schön gesagt. Ich weiß gar nicht, was ich da noch zu... Das war jetzt, ich saß hier so und habe meinen Kopf auf meine Hand gelegt und dachte mir so, oh ja, genau so sehe ich das auch tatsächlich. Ja. Also es ist so wichtig, dass man bei sich ist und ja, es wird immer von außen etwas auf einen einprasseln. Deswegen sage ich ja auch immer, dass nicht mein Ziel auch in meiner Arbeit und bei meinen Inhalten ist, dass man den Stress verbannt aus dem Leben, sondern es wird immer Stressoren geben, Stressfaktoren. Aber wichtig ist im Prinzip, wie wir innerlich damit umgehen. Und das ist dann essentiell, daran zu arbeiten.
Siehst du, wie schön, dann sind das unsere gemeinsamen Schlussworte, liebe Sue. Ich danke dir so, dass du heute dir die Zeit genommen hast und ich verlinke natürlich auch nochmal deinen Blog. Ich verlinke dein E-Book, was ganz toll ist, ja auch noch gar nicht so lange draußen auf dem Markt und ich kann euch nur empfehlen, Sue auf Instagram zu folgen. Auch das seht ihr dann nochmal in den Shownotes. Vielen, vielen Dank, Sue.
Ich danke dir. Thanks for having me.
Ich wünsche jedem Zuhörer jetzt noch eine ganz entspannte restliche Tageszeit. Vielleicht habt ihr ja auch die ein oder andere kleine neue Strategie, ein neues Ritual für euch mitnehmen können, um ja einen kleinen Counterpart zu all dem Stress, den das Leben uns manchmal so bringt, zu finden. Und ja, wir sehen uns nächste Woche hier wieder. Nächsten Dienstag geht's weiter mit Meditation und was es eigentlich so bedeutet zu meditieren, welche Formen von Meditation es gibt und wie du es schaffst, eine Meditationspraxis aufzubauen. Hör da gerne mal rein und schaut auch gerne dienstags nochmal bei Instagram vorbei, denn dort poste ich immer in meinem Feed die aktuelle Folge und in meinen Stories gebe ich euch die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen für die Themen der nächsten Podcast-Folgen. Also bis dahin, bis nächste Woche. Alles Liebe.